Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Ich darf euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Lieber Hans, vielen Dank für die Ermunterung in deinen einleitenden Worten. Das wollen wir wirklich lernen, dass wir diese Botschaft, dieses Evangelium zu jeder Zeit auch weitergeben dürfen. Das ist, denke ich, unser aller Anliegen und der Herr muss auch dazu uns zubereiten und immer wieder Gnade schenken. Ja, heute sind ja Wahlen. Ich habe noch einen Wahltipp für uns alle. Es gibt ja gute biblische Gründe, wählen zu gehen und es gibt gute biblische Gründe, nicht wählen zu gehen. Und wenn man wählen geht, dann ist immer die Frage, was wählt man? Aber wir haben es ja in dem Lied gerade gesungen. Er hat uns, und wir haben es in der Einleitung ja auch gehört, Hans, er hat uns seinen Geist gegeben. Also dürfen wir auch im Vertrauen ja darum zu unserem Herrn gehen und uns da Klarheit schenken lassen und uns von seinem Geist auch in dieser Frage führen lassen. Alles dürfen wir ja im Glauben tun und was wir nicht im Glauben tun, ist ja auch Sünde. Deswegen dürfen wir es auch voller Vertrauen ja, zu ihm bringen und ihn da um Weisheit bitten. Aber nicht nur in dieser Frage, sondern in allen unseren Lebensfragen. Und jetzt haben wir die Verse heute gelesen. Ich denke, wir können sie mittlerweile auswendig. Es war ja einige Male jetzt diese Verse zu hören in den letzten Wochen. Ich verspreche euch, bei mir ist es diesmal das letzte Mal, erst einmal. Aber auch heute wollen wir uns noch einmal mit dieser Frage unter dem Thema Jesus, der Retter, ist da beschäftigen. Wir haben ja in den letzten Malen uns mit der Frage beschäftigt, wie geht es eigentlich mit Israel weiter? Wie sieht die Rettung Israels aus? Wir haben es gehört. Kommen wird aus Zion der Erretter. Er wird die Gottlosigkeit von Jakob entfernen. So heißt es ja hier in den gelesenen Versen. Ups. Ein bisschen heller machen. So heißt es ja hier in diesen Versen, die ja auch wiederum ein Zitat zum Beispiel aus Jesaja 59, Vers 20 sind. Und wir haben auch gesehen, wann das Ganze geschehen wird. Es wird am Ende des gegenwärtigen Äons geschehen, wenn die Herausrufung der Leibesgemeinde abgeschlossen ist aus allen Nationen und Israel. Dann wird Gott sich seinem Volk ja wieder zuwenden und die Verhärtung der Herzen Israels und auch die Decke, die auf ihnen liegt, wegnehmen. Dann wird der Überrest aus Israel ja ihren Messias erkennen. Er wird zu ihnen kommen und er wird sie retten. Und Paulus sagt hier in diesem Zusammenhang, ganz Israel wird errettet werden. Und dann haben wir eben gesehen, dass das Zeugnis der Schrift das ist, dass ganz Israel zunächst einmal der Überrest seines Volkes am Ende dieser großen Drangsalszeit, dieser 3,5 Jahre vor der Wiederkunft des Messias darstellt. Also nur die dann noch Lebenden, das eine Drittel aus Israel, der Überrest, der wird dann auch glaubend den Messias annehmen und in das tausendjährige Reich, in das Millennium eingehen. Dann haben wir beim letzten Mal auch die Grundlage der Rettung, oder in den letzten Malen die Grundlage der Rettung des Volkes Israel betrachtet, der sogenannte Neue Bund, der verheißene Neue Bund. Und beim letzten Mal haben wir uns vor 2 Wochen eben mit dem Thema, mit dieser Frage, die sich daraus ergeben hat, beschäftigt. Was heißt es eigentlich, wenn Paulus schreibt, dass wir Diener eines neuen Bundes sind? Und wir hatten aber auch noch eine zweite offene Frage und der wollen wir heute nachgehen. Was bedeutet ganz Israel? Was ist mit denen aus seinem Volk, mit den allermeisten, die im Unglauben gestorben sind, wenn wir mal die ganze Geschichte Israels über mehrere tausend Jahre betrachten? Was ist mit denen, die durch die vielen schweren Gerichte Gottes an seinem Volk dahingerafft wurden? Gibt es für sie noch Hoffnung? Oder beschränkt sich dieses ganz Israel tatsächlich auf dieses eine Drittel plus X? Werden wir noch dazu kommen. Die Antwort auf diese Frage ist nicht nur bloß eine rein theoretische, die uns als Gemeinde nichts angeht. Nein, die Antwort auf diese Frage, die steht in einem viel größeren Zusammenhang und ist von nicht unerheblicher Bedeutung. Denn Gottes auserwähltes Volk ist ja auch immer zugleich, und das ist ja der Sinn der Auswahl, ein Werkzeug, um Gottes Heil in diesem Fall zu allen Nationen zu bringen, darzustellen und zu verkündigen. Das sehen wir schon an der Verheißung, die haben wir auch schon mal gehabt, die ist so großartig, die der Jesaja hier niederschreiben darf. Die Verheißung zielt auf den Messias ab, aber erstreckt sich natürlich auf das ganze Volk Israel. In Jesaja 49, Vers 6 heißt es, ja, er, Gott, hat gesagt, es genügt mir nicht, dass du mein Knecht, also der Messias, dass du mein Knecht sein sollst, nur damit ich die Stämme Jakobs wiederherstelle und die geretteten Angehörigen Israels zurückführe. Nein, ich bestimme dich auch zum Licht der Heidenvölker, damit mein Heil bis ans Ende der Erde reiche. Und dieses Licht, diese Botschaft vom Heil in Christus Jesus, vom Heil im Messias des Volkes Israel, wird ja im tausendjährigen Reich von seinem Volk zu den Völkern hinausgetragen werden. Und sie werden von dem Heil, das ihnen widerfahren ist, dann auch den Nationen berichten und es ihnen darstellen und ihnen Licht sein und von diesem Licht zeugen. Und das ist ja auch das, was der Herr Jesus zum Beispiel seinen Zwölfen in Apostelgeschichte 1, Vers 8 zuspricht und auch verheißt, dass sie seine Zeugen sein werden bis ans Ende der Erde. Ja, eines der nächsten Ereignisse, das sich dann an das zweite Kommen, also beim Abschluss dieses Äons, an das zweite Kommen unseres Herrn in Macht und Herrlichkeit anschließt, wird ja die Auferstehung der Gläubigen aus dem Alten Testament und aus der Drangsalszeit sein. Davon zeugt ja auch die Offenbarung. Sie werden auferweckt, belohnt und mit Christus herrschen. Diese Auferstandenen und der gläubige Überrest stellen also in der Summe dann das Israel Gottes dar, wie es zu Beginn im tausendjährigen Reich dann vorhanden ist. Also das eine Drittel aus der Drangsalszeit, das lebend und gläubig ins Millennium eingeht, und die, die auferweckt werden, die Gläubigen des Alten Testaments und die um des Zeugnisses Christi willen eben in der Drangsalszeit gestorben sind. Ist das jetzt ganz Israel? Ja, ein Drittel plus X? Oder finden wir in der Schrift Stellen, die zeigen oder andeuten, dass ganz Israel noch etwas Größeres sein könnte, ja, dass etwas mehr noch dahinter steckt, als wir das jetzt hier mit diesen Teilen ja einmal festgestellt haben? Ja, eine Stelle, die da bestimmt vielen gleich in den Sinn kommt, ist natürlich Hesekiel 37. Ein Kapitel nach dem Kapitel 36, wo es ja um die wunderbare Verheißung des neuen Bundes geht. Wir haben ja die letzten Male davon gehört. Hesekiel 36, 26, das ja ein neues Herz und einen neuen Geist, den Geist Gottes, als Gabe verheißt. Ja, beim letzten Mal und dem zuvor haben wir uns ja damit beschäftigt. Und Kapitel 37 jetzt unterteilt sich eigentlich in zwei Teile. In Teil 1, da lesen wir von der Vision vom Tal voller Totengebeine, und im Teil 2 lesen wir im Kapitel 37 von dem Zeichen der zwei Hölzer. Heute wollen wir uns nur mit dem ersten Teil der Vision vom Tal voller Totengebeine einmal beschäftigen. Das Kapitel 37 wird ja ganz unterschiedlich gedeutet und ausgelegt, meistens auf die Sammlung Israels aus allen Ländern und seiner Wiederherstellung dann im Lande Israel verstanden und gedeutet. Ja, zuerst bildet Gott das Volk aus allen Ländern, sammelt es, der Staat Israel entsteht, aber sie haben noch nicht den Geist Gottes, und der kommt dann erst mit dem Kommen des Messias. So wird oft dieses Kapitel auch verstanden, und es hat auch seine Berechtigung, es so zu verstehen. Viele andere Stellen im Alten Testament verheißen ja genau dieses Handeln Gottes an seinem Volk. Und auch der zweite Teil im Kapitel 37, das Zeichen der zwei Hölzer, zeigt ja auch sehr schön, wie Juda und Ephraim einmal vereinigt unter dem Messias-König im Rahmen des neuen Bundes ihrem Gott dienen werden. Ja, also genau das zeigt ja auch und stellt der zweite Teil in Hesekiel 37 dar. Aber die Verse 1 bis 14, der erste Teil in Hesekiel 37, können auch so verstanden werden, dass sie ein Wirken Gottes beschreiben, das über das Verständnis der reinen Wiederherstellung zum Ende der Zeit hin des Volkes Israel, dass es gesammelt wird, dass es ein Volk bildet und so weiter, drüber hinausgehen, dass es über das, was an, ja, sag jetzt mal, lebendigen Menschen da ist, drüber hinausgeht. Und das sieht auch der Professor Ströter so. Der schrieb schon, ja, vor etlichen Jahren, Es ist hinreichender Schriftgrund vorhanden für die Stellungnahme, wonach die Bekehrung von ganz Israel nicht nur auf das bei Christi Wiederkunft lebende Geschlecht zu beschränken, sondern, einzelne Ausnahmen abgerechnet, auf alle von dem Gericht der Verblendung betroffene Generationen des ganzen Hauses Israel auszudehnen sei. Und so wollen wir mal mit diesem Hintergrund uns diesen Versen annähern und sie einmal genauer betrachten. Und da schlagen wir jetzt alle mal, die Bibel dabei haben, Kapitel 37 aus dem Buch Hesekiel auf. Dort heißt es in den ersten drei Versen, Hesekiel 37, 1 bis 3, die Hand Jahwes kam über mich und er führte mich im Geist Jahwes hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal und dieses war voller Gebeinde. Vers 2, und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, Jahwe, du weißt es. Ja, dem Propheten Hesekiel wird hier in einem Gesicht die Situation Israels vor Augen geführt. Aufs Ganze gesehen gleicht Israel einem großen Massengrab. Der lebendige Überrest, den Gott sich zu allen Zeiten ja behalten hat, der ist winzig und fällt dabei kaum ins Gewicht. In diesem Gesicht sieht Hesekiel jetzt ein Tal voller Gebeine, voller Knochen. Es waren sehr viele und sie waren sehr vertrocknet. Keine Spur eines Lebenssaftes war in ihnen. Sie waren absolut tot. Diese Gebeine stellen, wie wir dann später im Vers 11 erfahren, das ganze Haus Israel dar. Ihre Situation ist aus ihrer Sicht trostlos. Sie sprechen, unsere Gebeine sind vertrocknet. Und sie sagen zu Recht, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Das kommt dann noch in den Versen, in den späteren zum Ausdruck. Jetzt hier in Vers 3 fragt Jahwe Hesekiel, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und die Antwort von Hesekiel ist doch erstaunlich. Er antwortet demütig und im Glauben, Adonai, Jahwe, du weißt es. Das ist kein Zweifeln an der Möglichkeit der Totenauferstehung, sondern ein demütiges, dir sind alle Dinge möglich. Wenn du willst, dann kannst du es tun. Es ist ein glaubendes Wissen um die Allmacht Gottes und gleichzeitig auch ein sich unter den Willen Gottes stellen. Und das darf ja auch uns immer wieder Vorbild sein. Auch wir stehen ja manchmal vor Situationen oder in Situationen, auf die wir keinen Rat haben, die schwierig sind. Es können Umstände in unserem Leben sein. Es können Umstände sein, die wir ja im Leben des Nächsten sehen und die uns nur ratlos zurücklassen. Aber dann dürfen wir beten, Vater oder Herr Jesus, du weißt es. Er weiß es und er hat alle Möglichkeiten. Er hat alle Möglichkeiten und er hat auch den Überblick und weiß, wann die rechte Zeit für sein Eingreifen, seine Hilfe gekommen ist. Also vorbildlich, wie der Hesekiel hier antwortet, du weißt es. An der Möglichkeit Gottes, an seiner Allmacht und Fähigkeit, Tote aufzuerwecken, da zweifelt der Hesekiel nicht, denn er war ja aus dem Wort Gottes bestens damit vertraut, dass Gott das kann. Und da wollen wir uns einmal ein paar Zeugnisse aus dem Alten Testament ansehen, die der Hesekiel kannte, weil sie alle vor seiner Zeit geschehen und niedergeschrieben wurden. Fangen wir mal an, 5. Mose 32, Vers 39. Da spricht Gott, seht nun, dass ich es bin und kein Gott neben mir ist. Ich töte und ich mache lebendig. Ich zerschlage und ich heile. Und es gibt keinen, der aus meiner Hand rettet, schreibt hier der Mose im Auftrag Gottes. Und derselbe Mann schreibt im Psalm 90: Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst: Kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Auch ein wunderbares Verheißungswort. Oder denken wir natürlich an die Hanna, die schon vom Geist inspiriert, jubelnd, ja, aussprechen darf: Jahweh tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Oder der Jesaja, Jesaja 25, Vers 8. Den Tod verschlingt er auf ewig, und der Herr, Jahweh, wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht, und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinwegtun, denn Jahweh hat geredet. Oder ein Kapitel später: Deine Toten werden lebendig, meine Leichen wieder auferstehen. Ja, auch dieses Wechsel, deine, meine, hochinteressant. Wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Schatten gebären. Oder Hosea, Hosea 13, Vers 14. Aus der Gewalt des Scheols sollte ich sie befreien, vom Tod sie erlösen. So heißt es in unserem masoretischen Text. Und die Septuaginta, aus der ja dann später der Paulus auch zitiert, bringt das nicht als Frage, sondern aus Aussage. Aus der Gewalt des Scheols will ich sie befreien, vom Tode sie erlösen. Wo sind, Tod, deine Dornen? Wo ist, Scheol, dein Stachel? Oder auch der Daniel, ein Zeitgenosse Hesekiels, wusste um eine Auferstehung. Daniel 12, Vers 2: Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen, diese zu ewigem Leben und jene zur Schande, zur ewigen Abscheu. Also wir sehen, dem Hesekiel war das wohl vertraut, und er kannte aber auch die schon geschehenen Totenauferstehungen im Zusammenhang mit den Propheten Elia und Elisa. Können wir zum Beispiel im 1. Buch Könige 17 und im 2. Buch Könige 4 und 13 davon lesen. Freilich waren das Auferstehungen, so wie bei Lazarus, in den alten natürlichen Zustand. Aber sie zeigten die Möglichkeit, dass Gott Tote wieder lebendig werden lassen kann. Also all das war dem Hesekiel bekannt, als er hier jetzt sprach: Du weißt es. Und nun heißt es im Kapitel 37, Vers 4 weiter: Da sprach er, Gott, zu mir: Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen: Ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort Jahwes. Ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort Jahwes. Damit fängt alles an, mit dem Hören des Wortes Gottes, dem glaubenden und vertrauenden Hören. Das ist wahres Hören. Dem vertrauenden Hören auf sein lebendig machendes Wort. Dies gilt im Übrigen nicht nur hier den vertrockneten Gebeinen, sondern es gilt auch den jetzt Lebenden, die aber noch geistlich tot sind. Geistlich tot, weil noch kein göttliches Leben in ihnen ist, kein lebendig machender Geist. Zu ihnen sagt ja der Herr Jesus, zu den geistlich Toten, Johannes 5, Vers 25: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben. Ja, jeder Mensch, der noch nicht den Geist Gottes in sich trägt, ist geistlich tot, auch wenn er physisch lebt, aber er ist geistlich tot. Und da erschallt das Wort des Herrn, hört das Wort des Herrn. Und wer da dann ein Ohr geschenkt bekommt zu hören, das Evangelium zu hören, der wird leben. Jeder, der die Stimme des Sohnes Gottes hört, wirklich hört, das heißt, auf die Stimme Gottes in seinem Herzen glaubend reagiert, der wird leben, weil er wirkliches und unvergängliches Leben geschenkt bekommt. Der Geist, der ihm ja dann gegeben wird, neues Leben in ihm zeugt, Leben aus Gott. Aber hier in unserem Abschnitt, in Kapitel 37, geht es um die toten Gebeine aus Israel, also Menschen, die auch physisch tot sind. Vers 5 bis 7: So spricht der Herr Jahweh zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich Jahwe bin. Das sind die Worte, die hier Gott zu diesen Gebeinen als Verheißung spricht. Und dann heißt hier im Vers 7, spricht der Hesekiel, und ich weissagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe, ein Getöse, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Die Knochen sortieren sich wieder in die richtige Stellung. Vers 8, und ich sah und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen und Fleisch wuchs und Haut zog sich über sie oben darüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, weissage dem Odem, weissage Menschensohn und sprich zu dem Odem, so spricht der Herr Jahwe, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Heer. Ja, als Gott Adam den Lebensatem in die Nase einhauchte, wurde dieser zu einer lebendigen Seele. So lesen wir es im 1. Mose 2, Vers 7. Nachdem er den Adam vom Staub des Erdbodens gebildet hatte. Und ähnlich ist es hier. Gott fängt mit den Körpern an. Die Knochen rücken zusammen, Sehnen, Fleisch und Haut wachsen. Die ganze Leiblichkeit wird wiederhergestellt. Und zuletzt muss Hesekiel dem Odem, dem Lebensatem weissagen, die Körper anzuhauchen, dass sie wieder lebendig werden. Und so geschieht es auch. Sie werden lebendig und stehen als ein sehr, sehr großes Heer, als eine unzählbare Menge an Menschen da. Das ganze Haus Israel aus allen Jahrtausenden eben. Sehr, sehr großes Heer, betont hier der Hesekiel. Ja, in den folgenden Versen 11 bis 14 erfolgt nun eine Erklärung des soeben Geschauten. Zuerst noch einmal die Ausgangssituation in Vers 11. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Ja, noch einmal beschreibt dieser Vers den hoffnungslosen Zustand. Unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns, sprechen diese Gebeine. Und so ist auch der Zustand jedes Menschen ohne Christus, egal ob lebend oder gestorben. So sagt es ja auch der Apostel Paulus in Epheser 2, Vers 12, dass das auch unserer Ausgangszustand war, ohne Christus und ohne Gott keine Hoffnung habend. Aber auch Israel, dem ja im Gegensatz zu uns aus den Nationen die Bündnisse und die Verheißungen, die Aussprüche Gottes gegeben waren, ja auch das gute und heilige Gesetz, auch die sprechen hier, dass sie keine Hoffnung mehr haben. Wie tragisch, da ihnen doch das zum Leben gegebene Gute, da sie doch das gute und zum Leben gegebene heilige Gesetz eigentlich gehabt haben. Wenn sie diese Dinge tun, so würden sie leben. So lautet ja die Verheißung des Gesetzes. Aber das heilige und gute Gesetz befeuerte sogar noch die Sünde unter ihnen, unter seinem Volk, die doch eigentlich heilig wandeln sollten, wie Jahwe heilig ist. Das war ja der Anspruch Gottes an sein Volk und seine Aufgabe. Und der Paulus sagt auch, wieso das so gekommen ist. An vielen Stellen, aber nur eine. 1. Korinther 15, Vers 56, da sagt er, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Ja, das Gesetz vermehrte im sündigen Menschen sogar die Sünde. Und so war aufs Gesamte gesehen auch Israel geistlich tot. Und es musste auch in Israel Generation aufgrund ihrer Sünde sterben und auch in ihrer Sünde sterben. Der Apostel Paulus stellt es ja im Römerbrief alles ganz klar dar. Und im 6. Kapitel sagt er, Und das gilt ja nicht nur für Israel, sondern für alle Menschen. Der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist Tod oder ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, jeder Mensch ist von Natur aus ein Sklave der Sünde, ist geistlich tot durch Verfehlungen und Sünden, lesen wir in Epheser 2, Vers 1 zum Beispiel, und geht damit unweigerlich und hoffnungslos auf seinen physischen Tod zu. Lohn der Sünde, die Folge der Sünde ist der Tod. Aber seit der Retter, und das ist ja das große Thema, seit der Retter Jesus Christus gekommen ist, ist alles anders. In der Sendung des Sohnes zeigt und offenbart der Vater seine ganze Liebe und Gnade und hat uns, so wie es der Apostel Paulus ja einmal ausdrückt, einen immerwährenden Trost und eine verlässliche Hoffnung geschenkt in unserem Herrn Jesus Christus. Es ist die Botschaft, die unser Herr auch einmal zu seiner Lebzeit der Martha und allen anderen Beteiligten am Grab vom Lazarus zuspricht und dann auch sogleich kraftvoll unter Beweis stellt. Wie lautet diese wunderbare Botschaft? Johannes 11, Vers 25. Jesus sprach zu ihr, zu der Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Oder wie Paulus es in unserem Vers 23 aus dem Kapitel 6 des Römerbriefes ausdrückt: Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Verbindung mit Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, in Verbindung mit Christus Jesus gibt es ewiges Leben, unauflösliches Gottesleben, in ihm und durch ihn mittels des Glaubens. Unser Herr hat ja den Tod überwunden und alle, die ihm gehören, bekommen Anteil an seinem unvergänglichen Leben. Ja, liebe Geschwister, Todesüberwindung in und durch Jesus Christus, das ist die gute Nachricht, die wir auch immer wieder, wir haben es ja am Anfang gehabt, nach außen hin weitergeben dürfen, weil das ist die Situation, in die jeder Mensch hinein konfrontiert wird, sei es durch den Tod eines Angehörigen oder dass man plötzlich selbst in die Situation kommt, wo man merkt, es geht mit diesem physischen Leben zu Ende. An dieser Schranke, an dieser Konsequenz kommt kein Mensch vorbei. Und da haben wir die wunderbare Botschaft, dass in unserem Herrn Jesus Christus unauflösliches Leben uns geschenkt wird. Und das ist genau die Situation, die wir dann auch nutzen dürfen, das wiederzugeben. Ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Aber nun zurück zu Hesekiel und unserer Stelle. Hesekiel 37, Vers 12. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr Jahwe: Siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Was für eine Verheißung. Ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Ja, ganz deutlich ist nun das Bild, das Hesekiel hier schaut. So spricht Jahwe. Ja. Siehe, und siehe kann man oft auch verstehen als Hilfe ist im Kommen. Ja, überall da, wo wir sehen, siehe, und das kommt ja oft in der Schrift vor, lesen, dürfen wir auch immer wieder mal dran denken, ob das nicht passend ist, hier im Sinne von Hilfe ist im Annahen, im Kommen. Ich, Gott selbst, öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Wir haben ja zu Anfang schon gesagt, viele verstehen ja Hesekiel oder diese Stelle, Hesekiel 37, nur auf den lebenden Teil. Aber wenn wir hier mal diese Verse wirklich lesen und wirklich verstehen, dann dürfen wir doch hier etwas viel Größeres und Gewaltigeres in diesen Versen sehen. Es geht hier um Totenauferstehung, darum, dass er sein Volk aus ihren Gräbern hervorkommen lässt und ins Land Israel bringt. Die auferweckten Leiber werden vermutlich noch keine verklärten Leiber sein, so wie wir es im 1. Korinther 15 lesen, ja, und was uns einmal geschenkt wird, sondern erst einmal nur eine Wiederherstellung des früheren Zustandes. Aber auch das ist ja schon gewaltig. Und es kommt jetzt noch etwas dazu. Hesekiel 37, Vers 13. Und ihr werdet erkennen, dass ich Yahweh bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Indem sie hier auferweckt werden, auferstehen, dann oder dadurch werden sie erkennen. Wir wissen ja, was erkennen im biblischen Sinne bedeutet. Ja, es ist ein liebesmäßiges Einswerden. Ja, es ist nicht nur, ich verstehe da jetzt irgendetwas, sondern es ist tatsächlich ein Einswerden. Dann werden sie erkennen, dass er es ist, dass er Yahweh ist, dass er der Ich Bin ist, der ewig Seiende, der von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Dass es ihr Messias ist, der hier an ihnen handelt. Ja, um dem geht es ja letztendlich hier. Sie werden ihn erkennen, ihren Messias, wenn er sie auferweckt und zu seinem Volk macht. Und dann der Vers 14 noch. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Und ich werde euch in euer Land setzen und ihr werdet erkennen, dass ich, Yahweh, geredet und es getan habe, spricht Yahweh. Ich gebe meinen Geist in euch. Ja, hier ist jetzt nicht mehr nur von dem Odem, dem Lebensgeist, die Rede, sondern von dem Geist Gottes. Ebenso wie der gläubige Überrest kommt jetzt auch dieses auferweckte Israel in den Genuss des neuen Bundes, wird von oben her neu gezeugt und werden wahres Gottesleben in sich haben. Und nun stehen sie endlich als sein Volk, als ein auserwähltes Geschlecht, als eine königliche Priesterschaft, als ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat, ihm zur Verfügung. Und nun können sie auch hinausgehen zu den Nationen und seinen Namen, seine Tat in Christus Jesus verkündigen. Ja, also diese Möglichkeit, diese wunderbare Möglichkeit, dass Gott auch die Generationen, ja, die dahingeschieden sind, ins Totenreich gegangen sind, auferweckt, um sie dann auch durch den Glauben, es geht immer nur durch den Glauben, ja, mit seinem Geist zu beschenken, sie im Rahmen des neuen Bundes zuzubereiten, um für sich als Werkzeug, ja, für ihn dazustehen, die sehen wir doch hier ganz deutlich auch. Also ganz Israel ist weitaus mehr als nur das eine Drittel plus die schon Auferstandenen, die hier dann ein Volk für seinen Namen darstellen. Bleiben noch drei Fragen. Wann wird das, was wir gelesen haben, geschehen? Kann ich auch nicht ganz genau beantworten. Wir haben aber solche Stellen wie Hosea 6, wo es heißt, kommt und lasst uns zu Yahweh umkehren, denn er hat zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er wird uns nach zwei Tagen neu beleben, am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. In diesen prophetischen Versen, wo wir ja von den Tagen Gottes, ja, ein Tag wie 1000 Jahre lesen, wissen wir, dass hier am dritten Tag des Millenniums gemeint ist. Und so könnte es sein, dass diese Auferweckung aus Hesekiel 37 am dritten Tag, also im Zeitraum des Millenniums, stattfindet. Wir wissen ja, dass der Überrest aus Israel buchstäblich an einen Tag zum Glauben kommt, Jesaja 66, Vers 8. Auch da kann man mit diesem einen Tag natürlich auch einen Gottestag sehen, 1000 Jahre. Und so könnte sich die Auferstehung von ganz Israel eben über das gesamte Millennium hinziehen, aber auch darüber hinaus könnte das geschehen und weiter geschehen. Ja, also mit dem Ende des Millenniums muss das noch nicht abgeschlossen sein. Über all dessen haben wir nur eine ungefähre Ahnung. Ich habe ganz am Anfang ja so ein Bild da gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das war so ein Alpenblick. Die Sonne geht gerade auf und man sieht die Bergketten, die so ineinander übergehen. Und das ist ja immer auch das Bild, was für das prophetische Wort benutzt wird. Manche Sachen, da sehen wir nur so die Gipfel, die Spitzen. Was dazwischen liegt, ist nur verborgen. Was ein bisschen vor oder hintereinander ist, ist manchmal nicht so ganz eindeutig. Das ist so ein schönes Bild, das das verdeutlicht, und so ist es hier auch. Ja, bei manchen Sachen wissen wir, Gott wird es tun, aber wann es genau passieren wird, ob es auf einmal passiert, ob es über einen Zeitraum passiert, ob manches eine Vorerfüllung ist und dann eine endgültige Erfüllung ist, das ist manchmal nicht so klar. Aber freuen wir uns einfach über dieses Verheißungswort an sein Volk. Dann hat die nächste Frage, gibt es Ausnahmen von dem Geschehen? Wenn das hier im Millennium stattfindet, ja, weil wir wissen ja um diejenigen, die die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen haben, das waren ja überwiegend die Schriftgelehrten und Pharisäer, die wieder besseres Wissen behaupteten, Jesus habe einen unreinen Geist und tue seine Zeichen in der Kraft Satans. Das können wir zum Beispiel Markus 3 nachlesen. Und von diesen heißt es, sie haben auch im kommenden Weltzeitalter, also im Millennium, keine Vergebung, sondern auch im kommenden Zeitalter sind sie ihrer Sündenschuld verfallen. Markus 3, Vers 29. Dann gibt es offene Fragen, wo wir denken, passt das zusammen? Mit Sicherheit eine. Wie verhält es sich mit der Schriftstelle in Offenbarung 20, Vers 5, wo es heißt, die übrigen Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren? Müssen wir auch bewegen. Und ihr seht, wie immer, es geht darum, dass wir uns mit dem Wort beschäftigen und alles eben prüfen. Ja, und alles am Wort uns vom Wort her aufleuchten lassen und das alles bewegen. Darum geht's. Und jetzt der letzte Punkt, der noch offen ist. Wie wird das geschehen? Ja, die Gabe des Geistes Gottes, von der wir gehört haben, die ist immer an den Glauben gebunden. Nur mittels des Glaubens. Nur in der glaubenden Annahme ihres Messias wird auch einmal ganz Israel gerettet werden. Wie auch das genau dann im Fall von Israel geschieht, zeigt uns unser Abschnitt auch nicht klar, sondern nur unklar, unscharf, das Ergebnis, die Ziele. Aber ich möchte noch einmal den Professor Ströter zitieren, der sagt dazu Folgendes: Wir glauben, dass der Umfang der hier geweissagten, also noch zukünftigen nationalen Erweckung Israels nicht auf das Geschlecht zu beschränken ist, welches auf Erden leben wird, zur Zeit, wenn diese Schrift sich erfüllen wird, sondern dass ihre Ausdehnung sich ebenso weit zurück erstrecken wird wie das nationale Verblendungsgericht. Sonst würde Gott in der Vollstreckung seines gerechten Gerichtes, der Verblendung, einen ganz anderen Maßstab anwenden als bei der herrlichen Kundgebung seiner rettenden Gnade. Sein Zorn brannte unausgesetzt über alle Generationen Israels, von dem Tag des Verworfenen bis zu dem des wiederkehrenden Messias. Sollte sich nun seine Gnade nur über den kleinen Bruchteil des ganzen Israels erstrecken, der den rein zufälligen Vorzug genießt, später geboren zu sein? Bis hierher. Grundsätzlich gilt's, und wir haben es am Anfang ja nochmal gehört, Römer 11, Vers 29, unbereubar sind die Gnadengeschenke und die Berufenen Gottes. Das ist auch so eine Leitplanke, ein Punkt, an dem wir uns festhalten dürfen, wenn wir sein Wort lesen. Unbereubar sind die Gnadengeschenke und Berufenen Gottes. Vor allem erst einmal im Hinblick auf Israel, aber natürlich auch im Hinblick auf uns und letztendlich seine ganze Schöpfung. Ja, unser Herr Jesus ist in diese Welt gekommen, um durch Kreuz und Auferstehung den Tod zunichte zu machen. Hebräer 2, Vers 14. Die Wehen des Todes, seine Banden und Fesseln aufzulösen. Apostelgeschichte 2, Vers 24. Und Leben zu geben im Überfluss. Johannes 10, Vers 10. Wie aber werden wir dieses unauflöslichen Gotteslebens teilhaftig? Wir haben es ja schon gehört heute, aber wir wollen es nochmal wiederholen. Ach ja, das ist der Vers, genau, den Überspringer. Wie werden wir teilhaftig? 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. So einfach ist es. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Nicht durch Werke, sondern allein im Glauben wird uns der Sohn geschenkt. Wir werden seiner teilhaftig. Und andersrum gilt auch das, was der Johannes hier schreibt in seinem Brief. Jeder, der den Sohn nicht hat, ist und bleibt verloren, hat das Leben nicht. Das müssen wir uns ganz deutlich vor Augen stellen und auch immer wieder betonen. Ansonsten erhalten wir zu Recht den Vorwurf, dass es irgendwie eine Form von automatischer Lebendigmachung billiger Gnade oder sonst irgendeinem unbiblischen Konstrukt gibt. Wer den Sohn nicht hat, bleibt verloren. Verloren ist ein Mensch von Anfang an und so lange, bis er vom Sohn gefunden wurde, beziehungsweise bis er im Sohn erfunden wird. Dazu ist ja auch der Sohn des Menschen Mensch geworden, in diese Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10. Es ist Gottes große Gnade, wenn wir hier jetzt in unserem physischen Leben auf dieser Erde auf die Stimme des Sohnes Gottes hören können. Ja, können in Klammern, wenn wir diese Stimme hören, wenn wir sie glaubend annehmen. Aber, und davon zeugt ja auch die Schrift, Gottes Möglichkeit, zu einem Menschen zu reden, beschränkt sich nicht nur auf die kurze Zeitspanne unseres irdischen Lebens. Davon zeugt, wie gerade gesagt, die Schrift an vielen Stellen. Und da werden wir uns gleich noch ein paar ansehen. Bevor aber ein Mensch überhaupt auf Gottes Wort hören kann, und das ist ja das, was viele von uns persönlich auch erlebt haben, muss Gott erst einmal in dem Geschöpf etwas wirken. Er muss den Hochmut und seinen Stolz zerbrechen, ihn heils- und rettungsbedürftig machen, dem Geschöpf seine Verlorenheit vor Augen stellen. David sagt ja im Psalm 51, Vers 17, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. An diesen Punkt müssen wir erst kommen, bevor wir heils- und rettungsbedürftig sind. Erst auf diesem Boden, auf diesem Grund, auf dieser Grundlage beginnt Gott sein Heilshandeln mit einem Menschen. Wohl dem Menschen, dem seine Augen schon zu Lebzeiten dafür geöffnet wurden, der zu seinen Lebzeiten schon entsprechend zerbrochen wurde durch die Gnade Gottes, um heilsbedürftig zu sein. Und was ist mit denen, die nicht an diesen Punkt gelangt sind oder sich dagegen gesträubt haben, aus menschlicher Perspektive, die Gott nicht so geführt hat? Ja, nach dem Zeugnis der Schrift ist ja mit dem Tod nicht die komplette Existenz ausgelöscht. Der Körper zerfällt wieder zu Staub, aber ein immaterieller Teil findet sich ja im Totenreich wieder. Diese Orte nennt die Schrift oder benennt die Schrift mit verschiedenen Begriffen, diese Aufbewahrungsräume der Toten. Wir lesen von einem Scheol oder Hades, wir lesen von der Grube oder von dem Gefängnis und so weiter und so fort. Hier an diesem absoluten Ort, an diesem schrecklichen Ort, in diesem Totenreich, dem Ort der absoluten Gottesferne, abgeschnitten von allem Zeugnis des Lebens und natürlich selbstverständlich auch des echten Gotteslebens, da wird dann so mancher Menschenseele erst ihr wahrer Zustand bewusst. Und die Bibel zeigt, es kann hier durchaus ein Umdenken und eine Buße erfolgen. Im Psalm 107 lesen wir von verschiedenen Gruppen im Totenreich und wie es ihnen dort dann erging. Da wollen wir nicht den ganzen Psalm lesen, der ist sehr lang, aber wir wollen mal zwei Gruppen aus denen, die hier beschrieben werden, heraussuchen. Psalm 107. Wir haben zum Beispiel die erste Gruppe, es ist die Gruppe derer, die widerspenstig gegen Gottes Wort waren. Von denen lesen wir hier ab Vers 10 bis 12, die Bewohner des Dunkels und der Finsternis, also die Bewohner des Totenreiches, lagen gefesselt in Elend und Eisen, denn sie waren widerspenstig gewesen gegen die Worte Gottes und hatten verachtet den Rat des Höchsten. Und er hatte ihr Herz gebeugt durch Unheil. Sie waren gestürzt, und kein Helfer war da. Da sehen wir es, wie es diesen Menschen hier erging. Sie waren widerspenstig gewesen und Gott hatte ihr Herz gebeugt durch Unheil. Sie waren gestürzt und kein Retter war da. Und jetzt reagieren sie aber hier in ihrem dunklen Gefängnis. Da schrien sie zu Jahwe um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er führte sie heraus aus Dunkel und Finsternis. Er zerriss ihre Fesseln. Sie sollen Jahwe preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel hat er zerschlagen. Ja, da schrien sie zu Jahwe um Hilfe in ihrer Not. Rufe mich an in der Not, ist ja ein bekannter Vers. Und ich will dich erretten. Und das gilt eben nicht nur für dieses Leben. Es gilt auch darüber hinaus. Und wir sehen hier, wie Gott an diesen Gefangenen des Totenreiches handelt. Er führt sie heraus und die Folge ist natürlich Lobpreis der Gnade Gottes. Sie waren widerspenstig gewesen gegen die Worte Gottes, hatten verachtet den Rat des Höchsten. Er hatte ihr Herz gebeugt durch Unheil. Sie waren gestürzt und kein Helfer war da. Ja, das war die erste Gruppe. Und Gott hat diese hier wunderbar auf ihre Hilfsbedürftigkeit, die sie dann durch Schreien zu ihm geäußert haben, wunderbar herausgerettet. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die Gruppe der Toren. Ein Tor ist ja einer, der spricht, es gibt keinen Gott. Gibt es davon heutzutage viele? Ja. Unsere Welt ist so geprägt heute. Ja. Wir sind eine Welt, die von Torheit geprägt ist. Psalm 107, Vers 17. Die Toren litten wegen ihres gottlosen Weges und wegen ihrer Sünden. Ihre Seele ekelte vor jeder Speise. Sie rührten an die Pforten des Todes. Dann aber schrien sie zu Yahweh um Hilfe. In ihrer Not, aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Ja, hier ähnlich, ja. Gebeugt und im Totenreich, ich sage jetzt einmal, zur Besinnung gekommen, merken sie, in was für einem elendigen Zustand sie sind. Ja, sie rührten an die Pforten des Todes. Kein Ausweg ist möglich. Aber dann schreien sie zu Yahweh um Hilfe in ihrer großen Bedrängnis, in ihrer großen Not. Und er handelt. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Und wie rettete er sie? Er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Was für ein wunderbarer Vers. Das Wort Gottes selbst, der Herr Jesus Christus, wird vom Vater zu ihnen gesandt und heilt und rettet sie aus ihren Gruben. Das heißt, aus ihrer Gottesferne. Und wir sehen, da muss etwas im Glauben geschehen. Ja? Da passiert ja was, wenn ein Mensch zu Gott ruft. Das ist der Anfang ja des Glaubens schon. Ja? Also hier sehen wir, dass hier Menschen auch nach dem Tod sich noch glaubend, vertrauend dann an ihren Retter wenden werden und dann auch gerettet werden, herausgeholt werden, Leben geschenkt bekommen haben, weil sie im Glauben den Sohn dann annehmen werden. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Als der Johannes auf Patmos im Geist die überwältigende Herrlichkeit des Sohnes Gottes sah, da fiel er zu seinen Füßen wie tot nieder. Ja, müssen wir mal diese Verse lesen, immer mal wieder, um da eine Vorstellung zu bekommen, wer unser Herr Jesus jetzt ist. Ja, unvorstellbar, anders, wie er uns in den Evangelien dargestellt wird. Und dann spricht der, der das Wort Gottes ist, der Sohn, selbst folgende Worte zu ihm. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war zwar tot, doch siehe, ich bin lebendig in die Zeitalter der Zeitalter hinein und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Ja, ich bin lebendig in die Zeitalter der Zeitalter hinein und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Durch Tod und Auferstehung hat unser Herr den zunichte gemacht, außer Wirksamkeit gesetzt, der die Macht des Todes innehatte, nämlich der Satan, und befreite alle, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Sklaverei anheim gefallen waren. So lesen wir es im Hebräer 1, 14 und 15. Und diese Befreiung, die hat angefangen, ist aber noch nicht abgeschlossen. Noch gibt es viele Geschöpfe, die hier unter Todesfurcht stehen und hier versklavt sind. Aber der Herr Jesus ist der Sieger und diese Befreiung findet fortlaufend statt. Er selbst hat durch seine Auferstehung den Tod zunichte gemacht und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht durch das Evangelium. So sagt es der Apostel Paulus im 2. Timotheus 1, Vers 10, glaube ich. Da fehlt mir das Kapitel jetzt. Für diese Botschaft wurde gerade ja auch der Paulus als Verkündiger, Apostel und Lehrer eingesetzt, sagt er in diesem Zusammenhang. Und für diese Botschaft von dem überwältigenden Sieg unseres Herrn über den Tod erduldete er auch alles. So heißt es, wegen der Hoffnung und insbesondere der Totenauferstehung stehe ich hier vor Gericht, sagt er beispielsweise vor dem Hohen Rat in Apostelgeschichte 23. Das alles hat er ja auf sich genommen wegen dieses Evangeliums von dem Sieg der Gnade über den Tod. In Römer 14, Vers 9 sagt er, denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als auch über Lebende. Herrsche über Tote als auch über Lebende. Ja, ein wunderbarer, großartiger Vers, ein Inhalt, den wir bedenken müssen. Ja, unser Herr Jesus ist jetzt der Herrscher über Tote als auch über Lebende. Und dass unser Herr von seinem Herrschaftsrecht schon Gebrauch gemacht hat, als der, der die Schlüssel des Todes und des Totenreiches hat, davon ja, zeugt auch das, was der Apostel Petrus im dritten Kapitel schreibt. 1. Petrus 3, Vers 18, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, um euch zu Gott hinzuführen. Er wurde zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Der Geist ist, der lebendig macht. Er hat unseren Herrn Jesus lebendig gemacht und er macht auch alle, die ihm angehören, lebendig. Der Geist ist es, der lebensspendend lebendig macht. Und jetzt heißt es hier, in diesem Geist, Vers 19, ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Hier haben wir wieder Gefängnis, Totenreich. Ja. Also in diesem Geist ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis, im Totenreich gepredigt, die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes geduldig wartete in den Tagen Noahs, als die Arche errichtet wurde, in die hineingehend wenige, das heißt acht Seelen, durch das Wasser der Flut hindurch gerettet wurden. Woraus jetzt hier ankommt, ist, der Herr Jesus ist schon im Geist nach Kreuz und Auferstehung ins Totenreich gegangen. Er hat die Schlüssel des Todes, Totenreiches, und hat hier den Menschen zu den Menschen gesprochen, die ungehorsam waren in den Tagen Noahs. Als Ergänzung kann man hier auch noch den 1. Petrus 4, Vers 6 lesen. Beide Stellen zeigen zusammen eben, dass der Herr Jesus hier ja, Menschen, den ungehorsamen Menschen der Tage Noahs, sein Erlösungswerk, sein Heil, das er geschaffen hat, bekannt gemacht hat, verkündigt hat. Leider können wir nicht weiter jetzt auch der Zeit halber auf diese Stelle eingehen. Aber hier sehen wir, unser Herr Jesus ist, ihm ist es möglich, jederzeit auch ins Totenreich zu gehen. Er ist ja Herr über Tote und Lebende. Und so wollen wir festhalten, als Herr und Herrscher über Lebende und Tote ist es eben unserem Herrn jederzeit möglich, auch das, was noch verloren ist, zu suchen und zu retten. Auch wenn es nicht mehr in unserem Zugriff ist, weil im Totenreich, ihm ist es jederzeit möglich. Aber immer gilt, es gibt keinen Automatismus, es geschieht mittels des Glaubens. Und wir wissen um den Ernst der Gerichte Gottes. Wir wissen, dass unser Herr zu fürchten ist, so wie es der Paulus in 2. Korinther 5, Vers 11 beschreibt. Was für ein Geschenk ist es, wenn wir in dieser Lebenszeit, in dieser Gnadenzeit jetzt glauben dürfen? Ja, das wollen wir immer wieder betonen. Ja, wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn hat nicht, der ist und bleibt verloren. Oder wie es der Johannes einmal im dritten Kapitel ausdrückt seines Evangeliums, Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn vertrauensvoll glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ja, das müssen wir auch immer wieder sagen und uns vor Augen stellen. Aber in dem Moment, wo jemand den Sohn annimmt, hat er das Leben. Und das ist eben nicht mit diese Möglichkeit ist nicht mit diesem Leben, mit dieser kurzen Zeitspanne zu Ende. Ja, in Bezug zu unserem Thema wollen wir schließen. Gott wird einmal sein ganzes Volk Israel zu seiner Zeit aus ihren Gräbern heraufholen, auferwecken und durch seinen Geist auch lebendig machen und dadurch als sein Volk zum Dienst für ihn befähigen. Das dürfen wir auf jeden Fall mal so mitnehmen aus Hesekiel 37. Wann es genau geschieht, wie es genau geschieht, wissen wir nicht. Aber das ist doch die große Verheißung aus Hesekiel 37. Und wenn sein Volk diese Hoffnung haben darf, dann gibt es doch auch gute Hoffnung für alle Menschen. Darum soll es aber in einem letzten Teil dann zu einem späteren Zeitpunkt einmal gehen. Ja, schließen möchte ich damit, dass wir immer wieder unseren Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus loben und preisen dürfen, der ein Rettergott ist und will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit, zur Erkenntnis seines Sohnes kommen. Ja, das möchte er. Und wir wissen es, er wird es auch einmal wunderbar erreichen zu seiner Zeit. Amen. Wir wollen noch beten. Ja, lieber Vater, dafür können wir dich immer wieder nur loben und preisen, für deine Größe, für deine Allmacht und vor allem für deine Liebe, die du in deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, offenbarst. Ja, wir danken dir, dass deine Liebe so groß ist, dass sie dein Geliebtestes, deinen einzigen Sohn, ja, in den Tod gesandt hat, damit wir Leben haben, damit eine ganze Schöpfung einmal Leben haben wird aus dir. Und du wirst dieses Ziel erreichen, das du dir zusammen mit deinem Sohn gesetzt hast. Dafür danken wir dir. Wir danken dir für deine großartigen Verheißungsworte, für dein wunderbares Wort. Und wir wollen immer wieder, ja, das, was wir auch heute gehört haben, an deinem Wort prüfen und uns von deinem Geist führen und leiten lassen. Aber wir danken dir, dass deine Ziele feststehen und dass du sie gewisslich erreichen wirst, dass wir darum wissen dürfen. Und so können wir immer nur voller Dankbarkeit und Freude auf diese wunderbare Gewissheit antworten, indem wir uns dir immer mehr zur Verfügung stellen, immer mehr auch dir uns zum Dienst, ja, hingeben. Ja, das ist die einzige mögliche Antwort. Und so mögest du es jedem Einzelnen ins Herz hineinlegen, dass wir, ja, für dich da sein dürfen und können an dem Platz, an den du uns hinstellst. Jetzt danken wir dir, dass wir dir noch einmal alles anbefehlen dürfen, uns dir hier anbefehlen dürfen, alle Geschwister auch anbefehlen dürfen, die krank sind, die da niederliegen, die schwach sind. Du mögest jedes Einzelne aufrichten und stärken. Wir dürfen dir noch einmal unser Land anbefehlen, die Wahlen, die heute anstehen. Du weißt das alles und das macht uns ruhig darüber und trotzdem bitten wir und treten wir ein für die, die in Verantwortung sind. Ja, und wir danken dir aber, dass du einen Weg hast und dass du über allem stehst. Und dafür loben und preisen wir dich, dass du ein allmächtiger Gott bist und ein Vater in unserem Herrn Jesus Christus. Lob und Preis sei dir. Amen. Amen.